Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Ich stehe mit dem Patrick Frey im Kunsthaus Zürich vor einer weissen Leinwand. Da wird ein Film drauf projiziert. Da ist jetzt gerade vorige Kerze ein Brett runtergerollt. Jetzt ist irgendetwas in einem Kessel explodiert und oben fängt sich irgendein Sack an zu drehen. Immer schneller, geht ein bisschen weiter. Aber Patrick Frey, jetzt ist gerade wieder Ruhe gerutscht. Patrick Frey, was ist denn da, was da passiert?
Eigentlich endlose Kunststücke von Gegenständen, von armseligen, alltäglichen, normalen Gegenständen wie Klebbandrollen, Ballon, Becher, Flaschen mit Wasser gefüllt, mit diversen anderen chemischen Flüssigkeiten, wo eigentlich, kann man sagen, artistische Kunststücke vorführen, wie von Zauberhand. Man hat gerade vorher gesehen, wie sich selber ein Teppich ausgerollt hat. Man könnte sagen, es wird ein Teppich ausgerollt für die Stars, die da mitspielen. Und die Stars, die da mitspielen, sind Gegenstände, bastelte Gegenstände, Wägeli, kleine Wägeli aus Ballon und Lufthüllraketen, kleine Wägeli, mit einem Ballon, wo die Luft entlädt. Und dann
ja, gerade jetzt geht irgendeine Zündschnur an und wird ein anderes Wägeli offenbar anzünden. Das fährt jetzt dann, glaube ich, gerade ab. Vielleicht hören wir das, wenn die Rakete losgeht. Das pfeift da vorne ein bisschen. Und die ist in Schiene rein. Ah, jetzt. Fährt ab. Und? Was passiert denn da?
Back. Also sie tut mit dem letzten Zacken, und das ist bezeichnend bei der Arbeit, mit dem letzten Zacken tut das Wägeli einen kleinen Stachel in einen Ballon stechen, wo dann der Ballon die Luft entlädt und dadurch sich senkt und dadurch wird ein weiterer Mechanismus ausgelöst. Und sehr oft ist es wirklich, besteht die Schönheit vom Vorgang drin, dass es mit einer gewissen Müdigkeit der Gegenstand mit dem allerletzten Zacken von seiner Bewegung den weiteren Fortgang auslöst.
Da wird jetzt eine Pfanne gefüllt, jetzt ist wieder ein Stuhl umgekehrt und dann kommt der Rauch unten an, der Dampf oder irgendetwas. Das Ganze ist ein Film, wo mehrere Minuten gegangen. Wir haben den vorher miteinander angeschaut, Sie, Patrick Frey, sind dabei gewesen, wo der gemacht worden ist. Was ist denn dort so geredet worden unter denen? Haben die einfach geschaut, wie basteln wir das, dass es funktioniert, oder ist da noch mehr gesagt worden?
Ja, das einzige und beherrschende Thema war, wie macht man es, wie kann man es wiederholbar machen. Also wenn man die einzelnen Sequenzen sieht, wo dann immer wieder einmal so wiederholt werden, bis es geklappt hat. Also vor allem dabei war, bin ich bei einer Vorstufe von dem Film, ein 3-Minuten-Film, wo eben nur 6 Sequenzen bestanden hat. Und bei den einzelnen Sequenzen hat man bis zu einer Stunde, anderthalb bis 2 Stunden gehabt, bis alles geklappt hat und nicht wieder irgendwo anders etwas schiefgegangen ist. Man hat eigentlich ausschließlich die ganze Energie darauf verwendet, die technischen Probleme zu lösen. Technisch ist ja sehr hochgegriffen. Es sind Bastelprobleme eigentlich. Es sind ja alles sehr unvollkommene Gegenstände, die da rumgelegen sind. Sie nicht irgendwelche exakten Rollen oder exakten Räder. Und dadurch ist immer wieder an einem anderen Ort irgendetwas so ein bisschen schiefgegangen. Es torkelt ja viele Gegenstände, haben unregelmäßige Bewegungen. Und das ist eigentlich das Hauptthema gewesen, Gegenstände und ihres Können und ihres Versagen, ihres Scheitern.
Jetzt ist da vorne wieder Feuer abgegangen, ein Pneu bewegt sich. Jetzt ist wieder ein Moment Ruhe, also die Ruhephase, wo man muss warten, bis wieder etwas passiert. Und man sieht schon, es hat das Brett und oben wird dann wahrscheinlich etwas weggehen. Ich habe, wo wir vorher miteinander den Film schon mal ganz angeschaut haben, Patrick Frey, haben Sie mir das Wort gesagt, schön. Schön, immer wieder ist mir aufgefallen, das Wort schön. Mit dem alten Grümpel, der irgendwie ineinander in einen Bewegungsablauf ist. Jetzt ist die nächste. Aha. Und da spickt etwas anderes weg und irgendeine Rolle, eine Schwere, rollt weg und geht eine Flasche um. Und so geht es dann weiter eine Minute. Schön. Wieso haben Sie das Wort immer wieder gebraucht?
Ja, schön ist, das knappe Klingen ist schön. Also das knappe Klingen vom Experiment. Dass man merkt, die Gegenstände geben sich Mühe. Man fängt sie auch an individualisieren. Man fiebert mit ihnen mit. Sie werden wirklich zu Akteuren. Und man wird am liebsten klatschen, wenn ihnen etwas gelingt. Und das hat eine gewisse so Schönheit, die vielleicht ein bisschen entlehnt ist bei der Schönheit von einem magischen Trick, wo ein Jongleur, wenn es dreimal misslingt und er lässt den letzten, das ist der neunte, den 9. Böllen lässt er fallen und dann beim dritten Mal, wenn er das wiederholt, gelingt ihm das mit dem 9. Böllen. Und dann sagt man, oh, schön, und freut sich noch viel mehr. Und das ist da auch, weil man merkt, bei all diesen Tricks, die Gegenstände auf Lager haben, dass sie sehr schwer sind für die Gegenstände, weil die können eigentlich nichts. Und man zwingt sie in ganz absurde, zu ganz absurden Tätigkeiten. Und was vielleicht auch schön ist, ist, dass dadurch eine Art ein Drama gespielt wird. Also es ist auch ein Gegenstand dann immer geschuld am Zerstören vom Nächsten und am Vorgang von den Ereignissen. Also es gibt eine einzige Folge von Schuld und Sühne. Der Gegenstand wird bestraft dafür, dass der andere ihn angestoßen hat. Dann muss er für eine Rolle.
Und ganz am Schluss kommt sie den Anfang zurück und läuft eigentlich endlos durch. Sie haben jetzt, Patrick, für euch das Wort absurd gebraucht. Die Frage nach dem Sinn von dieser ganzen Geschichte, macht denn die überhaupt einen Sinn, oder sollen wir die bleiben lassen?
Also was, glaube ich, Sinn macht, ist die Verbindung, die man ziehen kann zu unserem Verhältnis zur Technik. Eigentlich ist ja das Technik in ihrer primitivsten Form. Chemie, Physik, Kausalität. Es geht auch bis hin zu der grossen Katastrophe, die wir erlebt haben. Also Tschernobyl ist vielleicht so passiert, ungefähr, könnte man sich vorstellen. Ein Techniker hat etwas ein kleines Schräubchen vergessen anzuziehen und dann hat es dort ein bisschen gelödelt. Und dann ist ein bisschen Druck entwichen und dann ist ein bisschen mehr Druck entwichen etc. Also ich glaube, dass die meisten grossen Katastrophen, Flugzeugabstürze, sind durch ein ganz kleines Ereignis ausgelöst worden, das dann ungeahnte Folgen gehabt hat. Das ist da extrem schön sichtbar.
Das heisst, man könnte also die Abfolge, die mehrere Minuten geht, durchaus nicht als Sinn oder Abbildung von einem Sinn der Welt, denn so funktioniert die Welt. Oder ja. Geht das zu weit?
Ja, ich glaube, dass es eine komische, im Sinne vom Humor, eine komische Spiegelung ist von unserer Technikbesessenheit und von unserem Ingenieursdrang und von unserem, sag mal, männlichen Bastlerdrang und auch der kindlichen Freude an Explosionen. Es ist ja eigentlich erlaubt, bis es etwas wirklich zerstört, ist ja erlaubt, die Freude an Explosionen und an der Pyromantik. Sind eigentlich, wenn man will, die beiden Künstler sind da auch richtige Pyromane. Oder man könnte sagen, romantische Pyromane, weil sie etwas suchen. Also was sie vorher gefragt haben, wegen dem Sinn. Haben sie gesagt, man könnte sagen, die blaue Flamme anstatt die blauen Blumen, oder? Bis dann irgendein Fünkchen gerührt wird von einer gespannten Sagius, wird etwas gerührt und entzündet eine blaue Flamme. Und das Erreichen von diesen Zielen ist vielleicht auch ein romantisches Ziel. Also eine Art Experiment als Grundlage für unsere ganze Wissenschaft, also Physik, hat ja auch etwas immer noch von den früheren alchemistischen Experimenten und von der Anfang von der Chemie, oder? Ist ja nicht immer so abgeklärt, wie wir meinen, sondern hat immer noch etwas von der Bastelfreude und von der Experimentierlust. Und wo auch immer eine Lust an der Zerstörung ist. Und das alles wird da drin auch sehr, sehr schön sichtbar. Und
also eine Vielfalt von möglichen Überlegungen, Erfahrungen, Deutungen, die man könnte anbieten. Sie sind, ich habe es gesagt, dabei gewesen, wo die beiden Künstler Fischli und Weiss da gearbeitet haben, mehrere Tage, weil das ist natürlich nicht in einem Ablauf so durchgegangen. Was ist denn dort diskutiert worden? Haben die einfach geschaut, geht es so? Oder haben sie im Gespräch mit denen früher oder später irgendwie auch Deutungen von diesen Zweden bekommen? Oder wollen die das nicht?
Nein, Deutung ist halt, also, wo man am wenigsten überkommt. Aber das ist nicht nur etwas, was Fischli Weiss betrifft. Das ist in der Kunst eigentlich allgemein so, der Gegenwartskunst. Also, es ist eigentlich nicht sehr fruchtbar, einen Künstler zu fragen, was willst du damit sagen? Weil die meisten Künstler eigentlich die Absicht haben, das Werk zu zeigen und Deutungen außerhalb von sich in einen anderen Raum zu verschieben, nämlich in die Rezeption. Und so ist es auch bei Fischli Weiss. Was wir geredet haben, ich habe ja das eben die erste Arbeit an dem 3-Minuten-Film gefilmt, quasi als Making-of damals. Und wir haben ausschließlich uns amüsiert über das Scheitern und über das Gelingen von diesen Gegenständen, über das Geschick und Ungeschick und über das Schicksal, kann man auch sagen, Schicksal von diesen Gegenständen. Und haben nie eigentlich über Deutung geredet.
Also Spiel ist etwas Zentrales am Ganzen und wenn ich einen Sinn sehe, dann kann ich den selber suchen. Da oder dort, das ist mir frei, was ich soll anfangen mit. Oder ich kann einfach lachen, das lange dauert.
Ja, ich glaube allein das Faszinosum von dem Film ist ist ein wichtiger Punkt. Der Film ist extrem faszinierend und man bleibt, er hat Spannung, er unterhält extrem gut und schon eigentlich kein einziger klassischer Scherz drin hat, ist er extrem amüsant. Er hat Pointe, er hat Spannungsbögen, er hat wie ein klassisches Drama, Aufbau von der Spannung, Auflösung, Katharsis. In dem Sinne ist es natürlich auch ein dramatisches Kunstwerk.
Und er macht einen Träumling. Ich habe gemerkt, dass ich Mühe hatte, gerade anzustehen, weil das Zeug da vorne auf dieser Wand oben alles zusammenläuft. Und die Beine haben ihm langsam noch ein bisschen wehtun. Also es ist irgendwie etwas Verwirrendes. Es ist sehr stark, habe ich gespürt.
Es ist manchmal auch ein Träumling. Also da sehen wir jetzt gerade die beiden Schuhe mit einer Rolle zusammen runterlaufen. Also die beiden Schuhe laufen so wie zwei besoffene Schuhe ohne Mensch drüber. Er läuft wieder ab. Oder nachher geht eine Rolle, eine Doppelrolle, die so mit einer Unausgleichenheit sich vorwärts bewegt. Und das Taumelnde, Torkelnde hat auch mit dem Scheitern zu tun, mit dem Zusammenbrechen von der geordneten Welt, also mit dem Zusammenbrechen von der festen Deutungen.
Aber es geht weiter, oder? Der Film geht weiter, es geht immer noch weiter. Es passiert wieder irgendetwas. Wir können jetzt noch fast eine halbe Stunde reden, was ist jetzt alles zusammen? Ich denke, wir sollten das langsam mal da stehen lassen. Ist jetzt das der Film, den wir hier sehen, Patrick Frey, ist das Fischli Weiss in Reinkultur? Macht das die aus oder gibt es noch ganz andere Aspekte an dem, was die beiden machen?
Es gibt schon andere Aspekte, aber der Film ist sicher eine zentrale Arbeit von ihrem frühen Werk. Der ist ja schon relativ alt, der Film. Der ist 1985 entstanden und hat auch ihren internationalen Durchbruch bedeutet. Damals an der Documenta in Kassel. Also, das ist immer ein kleiner Raum gelaufen. Und es hat einfach permanent 100 Leute in dem Raum gehabt, die den Film schauen wollten.
Also die Wirkung, die wir beschrieben haben vorher, Ironie, Verunsicherung, passieren Sachen, die völlig unerwartet sind, man muss sich orientieren, weiss nicht so recht was. Das Verunsichern vielleicht als zentraler Teil, was die zwei wollen, dass man anfängt zu überlegen, wie könnte es denn auch noch sein?
Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich die Frage jetzt nicht ganz als Frage verstanden habe.
Das Verunsichern von denen, die zuschauen, dass die denken, ich müsste mal die Sachen vielleicht anders anschauen, das wäre ein zentraler Teil von dem, was man ja Botschaft ist, vermutlich das falsche Wort.
Ja, also ja, das Verunsichern ist ja eigentlich keine Botschaft, aber dass es an sich bei der Kunst, bei der Gegenwartskunst immer um eine gewisse Irritation geht von der Wahrnehmung und vom in der Welt sein, das finde ich eigentlich fast ein bisschen selbstverständlich. Und dass sie betreiben das über mehrere Strategien. Eine Strategie ist sicher ihre Ironie, ihre Distanz, die sie haben zu den Sachen und gleichzeitig der fast kindlich neugierige Blick. Die Kombination ist bisweilen sehr irritierend. Vor allem für Leute, die mit einem gewissen Bildungsrucksack so an Kunst gehen und eigentlich gewöhnt sind, auch Verweis auf die Hochkultur, auch Verweis auf den Kanon von der Kunstgeschichte. Und der liefert sie zum Teil sehr verstellt. Die Verweise auf den Kanon von der Kunstgeschichte. Sie sind natürlich da, aber sie liefern sie über ein paar Umwege. Ein Umweg ist zum Beispiel der Humor.
Sie kennen die beiden Künstler seit ungefähr 30 Jahren, haben ihre Arbeit immer weiterverfolgt. Ist es genau das, was sie daran halten, wo sie Interesse wach halten, dass sie immer dabei bleiben?
Ich glaube, sie sind enorm innovativ gewesen, immer, und sind immer noch innovativ. Also sie erfinden sich und ihre Kunst immer wieder neu. Und was andere ist, was macht, dass sie nicht ermüdet, ist eigentlich, dass sie vielleicht eine andere zentrale Strategie von ihnen ist, ein enzyklopädisches Vorgehen. Wenn sie irgendetwas dran gehen, probieren sie es umfassend zu machen und quasi einen Überblick oder einen Pseudo-Überblick zu geben. Und natürlich einen verzweifelten, entscheidenden Überblick, weil es ja nicht kann gelingen. Aber einen Überblick und einem Betrachter zu sagen, wir probieren das alles in den Griff überzukommen. Und das macht es, dass es nie, sich nie so schnell erschöpft. Man ist eigentlich immer in einem Universum, das man nicht kann überblicken kann. Zum Beispiel da bei der Visible World. Hunderte und aber hunderte von Dia Weltreise eigentlich auf einem sehr, sehr langen Tisch ausbreitet. Und ein normaler Besucher ist natürlich sofort überfordert. Er bleibt vielleicht irgendwo in Ägypten stecken oder auch in einer Weltstadt. Und er braucht sicher eine Stunde, bis er allein durch den Tisch durch ist, wenn er die Fotos wirklich anschauen will. Mindestens eine Stunde.
Eben, wir sind genau darum auf den anderen Raum durchgegangen. Das ist ein Tisch, der ist wahrscheinlich etwa 20, 25 Meter lang. Da hat es etwa 8 Bilder der Höhe weg. Die sind so ganz kleine Bilder, so 8 mal 5 cm. Man kann sich ausrechnen, wie viel das sind. Und da ist alles Mögliche drauf. Irgendwelche Fotos, Pagoden, das Meer, Venedig sehe ich gerade da, Kolosseum, aber irgendwo auch andere Sachen. Eine Art eine Weltabbildung, irgendwie ein Ganzes machen. Und wenn wir jetzt noch ein paar Schritte weiterlaufen, kommen wir in den nächsten Saal, wo das Ganze gerade nochmal auf eine Art so dorthin kommt. Da steht nämlich auf weissen Sockel oben Skulpturen, sage ich jetzt mal, aus Lehm, die auch schon relativ alt sind. Jetzt muss ich gerade schauen, wo die ist, die ich eigentlich ansteuern wollte. Sie zeigen das. Es sind etwa 50 so Lehmfigürchen aus unbrenntem Ton. Da stehen sie. Und wir haben hier eine kurze Beschreibung von dem. Das ist ein Trottoir. Dann hat es hinten zwei Kübel, wo man Abfall drin hat. Hinten eine Bachsteinmauer und zwei Männer laufen. Der eine hat eine Gitarre unter dem Arm. Beide haben relativ lange Haare. Und unten steht, das sagen der Mick Jagger und der Brian Jones, die zufrieden heimgehen, nachdem sie «I can't get no satisfaction» komponiert haben. Was ja irgendwo ein Widerspruch ist. Ironie. Ist denn das vielleicht doch etwas vom Zentralen, was die beiden wollen? Oder ist das jetzt nur gerade da so deutlich sichtbar, Patrick Frey?
Ja gut, sie haben natürlich grossen Spass, also unauflösbare Wortspiele und Situationskomiker. Es hat viele in dieser, plötzlich diese Übersicht in dieser Arbeit von denen. Es hat aber auch andere. Also das ist vielleicht jetzt das Beispiel von Mick Jagger und Brian Jones ist ja wahrscheinlich so ein, berührt ja eine Grundambivalenz von Künstlern, wo ein Werk schafft, wo gar nicht unbedingt seinem Zustand entspricht, also Künstler, die sehr tragische Bilder malen, wenn sie das tragische Bild fertig malt, dann sind sie vielleicht total befriedigt und sehr happy. Und das ist ein Grundwiderspruch zwischen dem Werk und dem persönlichen Leben von einem Künstler. Und das tun sie das auf ganz heitere Art wegspielen. Und das ist so grossartig bei ihnen, dass sie das gewisse grosse Themen so heiter wegspielen. So mit einer kleinen, man muss sagen, die Skulptur ist 10 auf 15 cm gross. Die beiden Figuren sind vielleicht 7 cm gross. Es ist eine Miniatur, ein kleines Tableau. Es kommt vollkommen harmlos daher und berührt aber einen kreativen Grundwiderspruch.
Wie ist denn das bei den beiden selber? Wo als Zweiter arbeiten sie bald 30 Jahre. Wenn die Amis ihre Sachen fertig gemacht haben, haben sie sicher auch den beobachtet. Dann sind die jetzt zufrieden und hocken das Bier. Oder wie geht denn das?
Ja, ich glaube, sie sind ganz normale Menschen. Wenn sie etwas hingekriegt haben, sind sie zufrieden. Ich glaube, in dem unterscheiden sie sich überhaupt nicht. Was sie vielleicht unterscheidet, ist, dass sie eben aus diesen kleinen Alltagsbeobachtungen, dass sie die systematisch untersucht haben, immer schon in ihrer Karriere. Also die normalen Alltagsgegenstände haben sie systematisch untersucht. Und auch das, was ihnen begegnet. Und zwar anti-hierarchisch, könnte man sagen. Also sie nehmen keine Rücksicht auf, was wichtig ist oder unwichtig im allgemeinen Kanon. Auch antipathetisch. Also sie nehmen keine Rücksicht darauf, was ein gewisses Gewicht hat und mit einer Bedeutung daherkommt und Sachen, die halt scheinbar ein bisschen doof sind oder blöd. Sondern sie schauen das alles mit einem gleichmäßig wohlwollenden, gelassenen, ethnografischen Blick an.
Sie haben gesagt, Patrick, als wir vorher durch das Ding durchgelaufen sind, mit denen sind es etwa 50, 60 Tonfiguren, eine andere sind für sie noch ziemlich wichtig. Jetzt habe ich den Überblick verloren, welche werden das noch gewesen, wenn wir rasch ein paar Schritte machen, aber sie müssen mich führen, ja, damit ich weiss, wo wir hin müssen. Da sind wir.
Also da hat
das ist jetzt, das wäre der Bachstein da.
Ja.
Darf ich den vielleicht beschreiben? Zum Anfang ist wirklich ein Bachstein, wie man den kennt hat, mit den Löchern und die Linie. Er ist aus unbrenntem Ton, ist wahrscheinlich Originalgröße. Wenn man den würde brennen, könnte man mit dem ein Stück Haus bauen. Also einen sollte ich, das sind Bachsteine, ist ein bisschen nicht ganz gerade überall in den Ziegeleien machen sie es genauer, aber im Prinzip ein Bachstein aus unbrenntem Ton. Was macht denn die Faszination für Sie aus von dem Stück, das da vor uns liegt?
Also er ist genau Originalgröße, nur zum sagen, er ist wirklich genau Originalgröße. Faszination ist die, dass was sie ja bei dieser plötzlich diese Übersicht gemacht haben, ist, sie haben alles in Lehm verwandelt. Das ist ein bisschen, man könnte sagen, demiurgisch, schöpfer lebhaft, archaisch, also alles aus Lehm. Man sagt ja, der Herrgott hat ja die Welt, Menschen aus Lehm erschaffen. Und also sie haben die Geste vom alles aus Lehm erschaffen, alles sieht nachher gleich aus. Man könnte aber auch sagen, es sieht so ein bisschen gleich aus wie alles im Fernsehen. Oder alles in den Medien, sieht auch alles ähnlich aus, aus dem gleichen Stoff. Also es nimmt total Bezug zu der modernsten Welt, dass alles digital ist oder in Pixel aufgelöst. Und der Bachstein ist insofern ein Markstein in dieser Ausstellung, als dass er eigentlich den Gedanken vom Ready-Made, also Ready-Made ist ein Begriff aus der Kunstgeschichte, dass man reale Gegenstände ins Museum geholt hat und dort einfach angestellt, vielleicht noch umdreht. Der Duchamp hat das angefangen. Und was sie eigentlich gemacht haben, ist, sie haben Ready-Mades imitiert. Und das ist eigentlich wie die Imitation von einem Ready-Made, von einem Bachstein, den man ins Museum geholt hat. Aber sie haben ihn selber nochmal gemacht. Jetzt, außergewöhnlich an dieser Skulptur ist, dass man sie tatsächlich könnte brauchen könnte, wenn man sie brennt. Also man könnte sie eigentlich genauso wieder zurückführen in die reale Welt. Und das gibt eine eigenartige Spannung, weil man weiß dann nicht recht, ja, es ist selber gemacht, ist es Kunst, ist es Realität, ist es jetzt doch im Gebrauchsgegenstand? Und das bleibt so in der Schwebe. Und es gibt viele von ihren Skulpturen, wo genau diese Bedeutungszusammenhänge in der Schwebe klar werden.
Also der Kontrast, den es häufig gegeben hat zwischen Kunst und realem Leben, der ist irgendwie da durchbrochen. Man kommt nicht so genau daraus, Grenzen gibt es nicht mehr. Und das ist beabsichtigt, ja. Wenn ich Sie recht verstehe. Jetzt bin ich, glaube in diesem Gespräch diesen beiden Künstlern erlegen und haben viel länger geredet, als wir eigentlich hätten sollen. Eine dritte Station, die wir geplant haben, müssen wir jetzt auslassen. Eine Frage zum Schluss noch, Patrick Frey. Es ist vieles, wenn wir jetzt das zugelassen haben, was Sie da geschildert haben, werden viele denken, was soll ich da? Ist ein bisschen komisch, was die zwei machen. Das ultimative Argument, um zu sagen, die Ausstellung muss man anschauen. Was ist das?
Also etwas kann ich garantieren. Es ist sicher eine der unterhaltsamsten Ausstellungen, die im Kunsthaus Zürich in den letzten 15 Jahren war. Es ist wirklich sehr, sehr amüsant und auch sehr lehrreich. Das sage ich jetzt bewusst so, ganz unironisch. Es ist lehrreich und amüsant.
Das wäre der Grund zum Einkommen. Patrick Frey, besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.